So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste hier im Theater am Sauermarkt, ich darf Sie wieder einmal recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Tangentenabend, der einem Thema gewidmet ist, das uns in den letzten Jahren, oder wie ich denke, die letzten eineinhalb Jahrzehnte, vermehrt umtreibt, der Religion, vielmehr bestimmten Spielarten und Auffassungsweisen derselben. Hätte man vor mehr als einem Vierteljahrhundert nach dem Zusammenbruch des Ostblocks die Menschen gefragt, welche Themen, Probleme, welche Aufgaben sie am meisten beschäftigen, hätte man möglicherweise zu hören bekommen, der Arbeitsplatz, kein Krieg mehr, Verteilungsgerechtigkeit etwas später, der ökologische Zustand der Welt, die Religion wäre vermutlich gar nicht oder erst am Ende einer langen Reihe genannt worden. Wie viele kluge Beobachter der Situation schon damals wussten, dass vermeintlich überlebte Phänomene wie der Nationalismus und eben auch die Religion noch sehr wirkungsmächtig sein würden, weiß ich nicht. Faktum ist, dass wir seit 9/11, nach dem Scheitern des arabischen Frühlings, den daraus folgenden Bürgerkriegen und der Flüchtlingskrise eine geschärfte Wahrnehmung für bestimmte Formen der Religion haben, die das Nebeneinander von religiösem Gesetz und weltlicher Herrschaft verändern möchten. Und zwar zugunsten eines Zugriffs der Religion in Form eines auf Punkt und Beistrich gelesenen religiösen Kanons auf alle übrigen Bereiche der Gesellschaft. Kunst, Recht, Moral, Wirtschaft, Wissenschaft. Vielleicht auch auf diesem Hintergrund hat der Ägyptologe und Kulturtheoretiker Jan Assmann im letzten Jahr sein Buch Totale Religion veröffentlicht. Neben der Frage nach der Gewaltbereitschaft und dem Wahrheitsanspruch der drei großen monotheistischen Religionen geht es hier vor allem um die Frage, wie die durchdringende Rhetorik der Gewalt in den biblischen Texten zu erklären und zu verstehen ist. Und auch in einer zweiten Frage vor allem darum, unter welchen historischen Bedingungen, wann, wo radikale Theologie in eine radikale, gewalttätige politische Praxis umschlagen kann. Ich darf Ihnen die beiden Referenten des heutigen Abends, Jan Assmann und Michael Köhlmeier, kurz vorstellen. Jan Assmann ist Ägyptologe, Religionswissenschaftler und Kulturwissenschaftler. Er studierte in München, Heidelberg, Göttingen, Paris Ägyptologie, klassische Archäologie und Gräzistik, war selbst vom Jahre 1967 bis 1978 in der Feldarbeit, also als Archäologe, in Bezug auf Beamtengräber der Saiten- und Ramessidenzeit tätig. Und er war oder hatte den Lehrstuhl für Ägyptologie zwischen 1976 und 2003 inne an der Universität Heidelberg. Er hat zahlreiche Forschungsaufenthalte und Gastprofessuren in Deutschland, in Europa und weltweit wahrgenommen. Und seine Forschungsschwerpunkte sind die Theorie des kulturellen Gedächtnisses, vor allem zusammen auch mit seiner Frau Aleida Assmann, sowie die Entstehungsgeschichte und die Folgewirkungen des Monotheismus. Michael Köhlmeier, mit dem er nach circa einer halben Stunde Vortrags in ein Gespräch eintreten wird, muss ich Ihnen kaum vorstellen. Er ist einer der profiliertesten, bekanntesten deutschen Schriftsteller, Erzähler und auch Musiker. Zuletzt, das ist jetzt etwas übertrieben, ist schon etwas länger her, aber doch sehr bedeutend, der Roman Abendland und Madeline, sowie die Abenteuer des Joel Spazierer und zuletzt die beiden kürzeren Prosaarbeiten Zwei Herren am Strand und Das Mädchen mit dem Fingerhut. Michael Köhlmeier hat auch zahlreiche Werke der abendländischen Literatur sehr erfolgreich als Hörspiel bzw. als Hörbuch herausgebracht. Sie kennen sicher alle Einspielungen seiner griechischen Sagen und der shakespearischen Geschichten. Er ist auch zusammen mit seinem Bekannten und Freund Konrad Paul Lissmann immer wieder beim Philosophikum in Lech. Zuletzt hat er auch zusammen mit ihm das Buch und die CD herausgebracht, Wer hat gesagt, dass du nackt bist, Adam, mythologisch-philosophische Verführungen. Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen für Ihr Kommen und wünschen Ihnen einen spannenden und interessanten Abend. Und ich darf Herrn Aspern um seinen Vortrag bitten. Herzlichen Dank.
Das ist ja furchtbar geblendet. Ich sehe Sie nicht, aber dafür können Sie mich hoffentlich hören, vor allen Dingen hören. Ist das, wenn ich so rede, laut genug? Also, freue mich sehr über diese Gelegenheit. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit einem berühmten Schriftsteller zusammen mich über ein Thema austauschen darf. Habe ich also, wie gesagt, noch nie erlebt und freue mich, dass das gerade Michael Köhlmeier ist. Und möchte nur zu meiner Biografie kurz berichtigen, dass ich nicht von 68 bis 78, sondern von 78 bis 2009 praktisch jedes Jahr in Ägypten war und diese sogenannte Feldarbeit gemacht habe. In Feldkirch stellt man sich unter Feldarbeit vielleicht etwas Nahrhaftes vor. Das war das nun nicht, das war eben Archäologie und Epigraphik in Gräbern, Inschriften und so weiter. Ja, also heute Abend geht es um die totale Religion. Nun bin ich nun wirklich vor allen Dingen Ägyptologe. Das andere alles nur so nebenbei und werfe auf die biblische Religion, auf unsere Religion, Islam und Judentum, diesen ganzen Komplex, einen Blick von Ägypten her. Und Ägypten ist eine in vieler Sicht vollkommen andere Kultur. Also die Ägypter lebten in einer Welt, das muss man sich zunächst einmal klar machen, die spontan von selbst entstanden und von innen heraus erhalten und beseelt, belebt wird. Während die Israeliten, Juden, Christen, Muslime in einer Welt leben, die von außen, von einem Schöpfer geschaffen wurde und von außen, von diesem Schöpfer erhalten wird. Das ist etwas völlig anderes und bestimmt eben das ägyptische Denken schon mal von Anfang an. Ein Denken, das gerade in dieser Hinsicht im Grunde bis ins 18. Jahrhundert darüber hinaus auch im Abendland sehr wirksam geblieben ist. Denken Sie an Spinoza. Ja? Also die Ägypter unterschieden nicht zwischen Gott und Welt. Das ist ganz wichtig. Nun, über Ägypten hinaus, was nun die alten sogenannten heidnischen Religionen nicht kennen und kannten, das ist die Unterscheidung von wahr und falsch im religiösen Sinne. Also, dass es einen wahren Gott gibt und falsche Götter, dass es eine wahre Religion gibt und falsche Religionen, das war eine vollkommen unbekannte Unterscheidung. Die fremden Religionen, die waren eben anders, aber sie waren nicht falsch und vor allen Dingen waren sie übersetzbar. Also Sie kennen ja dieses Prinzip der Übersetzung griechischer Götter ins Lateinische, ja, also Aphrodite und Venus und Zeus und Jupiter und so weiter, Hermes, Merkur, sie konnten mal alle übersetzen. Und das ist ein Prinzip, das geht auf die alten Sumerer zurück, das dritte Jahrtausend, die stellten schon Listen auf von sumerischen Göttern und akkadischen und in der späten Bronzezeit, also um 1500, gibt es Listen, die haben 6 verschiedene Panthea nebeneinander gestellt. Es gibt auch eine Liste mit sumerischen Namen auf der einen, akkadischen Namen auf der anderen und an der dritten Spalte das Tertium Comparationis. Also da sehen Sie mal das Prinzip, wie man mit fremden Religionen umging. Und das Zweite, was es in diesen heidnischen Religionen nicht gab, ist die Unterscheidung zwischen Kultur und Religion. Also die Religion war nicht, wie Max Weber das nennt, ausdifferenziert, ja, als ein eigenes kulturelles Wertsystem, sondern sie war mit Kultur völlig ununterscheidbar identisch. Und nur der Kult, nicht die Religion, nur der Kult, der war nun strikt ausdifferenziert. Über die Unterscheidung von sakral und profan und rein und unrein war der aus der gesamten Kultur als eine besondere Sphäre der Reinheit und der Heiligkeit ausgegliedert, aber nicht die Religion. Die war identisch mit der Kultur. Und wenn man nun also von dieser Welt aus einen Blick auf die zunächst einmal biblische, also alttestamentliche Religion, die alttestamentlichen Texte wirft, dann wird völlig klar, dass die anderen Religionen als falsch ausgegrenzt werden, als Götzendienst. Das kann man dann noch ein bisschen differenzieren, das führt jetzt zu weit, aber der Begriff der Idolatrie, Avodah Zarah auf Hebräisch, das grenzt die anderen Religionen schon mal als irrtümlich aus. Und hier wird nun tatsächlich unterschieden zwischen Religion und Kultur. Das gilt vielleicht nicht so für die ganze Bibel, für alle Texte, aber es gilt für eine bestimmte Tradition, die am deutlichsten im Buch Deuteronomium hervortritt. Und nach der nennt man diese ganze Tradition deuteronomistisch. Da gehören also sehr viele biblische Bücher in diese Tradition. Und da ist es eben so, dass die Kultur ein eigenes Wertsystem darstellt und sich über alle anderen Sphären der Kultur, also Recht, Politik, Kunst, Wirtschaft, Wissenschaft usw., als eine übergeordnete, kontrollierende Instanz stellt. Also sie unterwirft sich die ganze Kultur, unterwirft sie ihrer Kontrolle. Was ich nun bei einer genaueren Lektüre von 2 bis 5 Mose ergibt. Ich habe ja im vorigen Jahr auch ein Buch herausgebracht mit dem Titel Exodus, die Revolution der alten Welt. Und dieses Buch Totale Religion, das basiert sehr stark auf dem. Also das war für mich der eigentliche, sagen wir mal, Durchbruch, dass ich mich mal gründlich beschäftigt habe, vor allen Dingen mit dem zweiten Buch Mose, dem Buch Exodus. Und da stellte ich fest, es geht da überhaupt nicht um wahr und falsch. Das ist also für diese Schicht der Bibel ganz unangemessen, sondern es geht um Treue und Untreue. Gott schließt einen Bund und worauf es ankommt, ist, dass man im Bunde verbleibt, indem man das Gesetz hält. Das Bund ist mit einem Gesetz verbunden, und das Gesetz sagt einem, was man tun muss, um in diesem Bund zu verbleiben, um dem Bunde und um Gott treu zu bleiben. Darum geht es, also Treue und Verrat, Glauben und Unglauben. Und im Zentrum nun des Buches Exodus, wenn man das mal sich genau durchliest, dann stellt man fest, das eigentliche Thema dieses Buches ist die Sinai-Offenbarung. Also das Buch hat 3 Teile. 15 Kapitel Auszug aus Ägypten. Dann kommen 8,5 Kapitel Sinai, die Offenbarung der Gesetze, die dem Volk gegeben werden, um in dem Bund zu bleiben, den Yahweh, Gott, ihnen anbietet. Ja, er beruft sie als auserwähltes Volk in einen Bund und gibt ihnen die Gesetze, die die Regeln darstellen, auf denen dieser Bund beruht. Und das ist der zweite, der mittlere Teil. Sie müssen sich dazu als ein Triptychon darstellen. In der Mitte nun dieses Bild, der Sinai, die Gesetze. Auf der einen Seite, auf der einen Tafel der Auszug aus Ägypten und auf der anderen Tafel der Einzug. Aber der Einzug wo hinein? Nicht nach Kanaan. Das steht gar nicht in der Tora. Das steht im Buch Josua. Das ist die Fortsetzung. Nein, das Volk zieht ein in den Bund, aber vor allen Dingen Gott, Yahweh, zieht ein in das Heiligtum. Und das wird in 16 Kapiteln, ja, im dritten Teil, das ist der längste von allen, wird das beschrieben, dieses Zeltheiligtum. Das ist die längste Katalogdichtung der Antike, weil nämlich die Einzelteile dieses Zeltheiligtums in allen Einzelheiten beschrieben werden. Erstmal, indem Yahweh Mose dieses Modell, dieses Heiligtum offenbart. Es geht immer um Offenbarung. Und im zweiten dann, wie Mose es ausführen lässt. Da kommen nochmal alle Einzelteile zur Sprache. Also das ist die Gliederung des Buches Exodus. Also in der Mitte die Offenbarung, auf der einen Seite der Einzug, auf der Auszug und auf der anderen Seite der Einzug. Und das, worum es hier geht, ist eben der Bund und der Glaube an die Gültigkeit, Bedeutung der Gesetze, der Glaube an die Verheißung des gelobten Landes, vor allen Dingen aber der Glaube an die Wohngemeinschaft, die Jahwe den Israeliten anbietet. Er will in ihrer Mitte wohnen. Ja. Und das ist ein revolutionärer Gedanke, diese Wohngemeinschaft von Gott und Volk auf der Grundlage der Gesetze. Und so viel also zu diesem Typus von Religion, der etwas völlig Neues ist. Deswegen spreche ich in diesem Buch Exodus von der Revolution der alten Welt. Es ist nicht der Auszug aus Ägypten, der die Welt revolutioniert hat, sondern es ist dieses Konzept von Religion, das auf Offenbarung, Bund und Treue, Glauben basiert, das vom Christentum und vom Islam übernommen wurde. Und von diesen Religionen, die sich dann ja ganz anders als das Judentum dann über drei Viertel der Welt verbreitet haben, nun wirklich die Welt grundlegend verändert hat. Dieser neue Typ von Religion, um den geht es. Nun ist die Frage, was heißt nun totale Religion? Und da beziehe ich mich auf Carl Schmitt. Also Carl Schmitt, dieser berüchtigte Kronjurist des Dritten Reiches, ein Staatsrechtler, hat 1928 ein Buch veröffentlicht, also noch vor dem Dritten Reich, mit dem Titel Der Begriff des Politischen. Und dieses Buch ist ein Plädoyer für den totalen Staat. Das ist ein Buch geschrieben in der Weimarer Republik, aber in einer schon da also deutlichen Kontraposition zum Weimarer System. Er plädiert eben für eine Diktatur, eben für das, was er einen totalen Staat nennt, und begründet das nun folgendermaßen. Er beginnt damit, dass er genauso wie Max Weber, wie andere Modernisierungstheoretiker, zuletzt wie Niklas Luhmann, die Dynamik der Ausdifferenzierung beschreibt. Also die Kultur gliedert sich in einzelne Wertsphären, Gebiete, und die konstituieren sich über, wie Carl Schmitt es nennt, eine Letztunterscheidung. Und so eben konstituiert sich das Recht über Recht und Unrecht, die Moral über Gut und Böse, die Wirtschaft über nützlich-schädlich, also ich zitiere jetzt immer Carl Schmitt, und die Kunst, das würde man heute ja nicht mehr so sagen, über schön und hässlich. Und das Politische, sagt er, konstituiert sich über die Unterscheidung von Freund und Feind. Und dabei bleibt nun aber Carl Schmitt nicht stehen, sondern also er stellt nicht jetzt das Politische als eine eigengesetzliche Sphäre neben die anderen, sondern er stellt es über die anderen. Und dazu bedient er sich der Kategorie des Ernstfalls. Also das Politische ist wichtiger als die anderen kulturellen Sphären und kann den Rang beanspruchen, sie alle zu kontrollieren, ja, weil sich die wahren Verhältnisse, nach denen sich die Menschen gruppieren, dissoziieren und assoziieren, im Ernstfall hervortreten. Und dieser Ernstfall ist natürlich der Krieg, und im Krieg zeigt sich, dass die Menschheit in Freund und Feind zerfällt. Und der Ernstfall ist die Stunde der Wahrheit. Da zeigt sich, was die Menschen trennt und verbindet. Und aus diesem existenziellen, ja, oder man kann gerade so sagen, existenzialistischen Vorrang ergibt sich der Vorrang des Politischen und die Forderung nach dem totalen Staat, in dem sich das Politische alle anderen kulturellen Sphären unterwirft und einander gleichschaltet. Also ein schreckliches Buch, und das uns lehrt, wenn wir es heute lesen, was auf keinen Fall passieren darf, was aber von Schmitt gemeint war als ein Plädoyer dafür. Nun lag es für mich nahe, das einmal auf die Religion anzuwenden. Ich habe ja gesagt, dieser neue Typ von Religion, der genau das bezeichnet, was wir heute unter Religion verstehen. Ja? Der konstituiert sich über die Unterscheidung von Treue und Verrat, beziehungsweise Glaube und Unglaube. Und dazu gibt es einen sehr tiefsinnigen Ausspruch von Goethe. Goethe in seinem Essay über Israel in der Wüste schreibt, das eigentliche, einzige und tiefste Thema der Welt- und Menschengeschichte, dem alle übrigen untergeordnet sind, bleibt der Konflikt des Unglaubens und Glaubens. Das ist also eine unglaubliche Einsicht. Die stimmt natürlich nicht für die ganze Menschheitsgeschichte, aber sie stimmt für die Geschichte im Zeichen dieser neuen Religion. Mit der kommt ein Konflikt in die Welt und den identifiziert Goethe als den Konflikt zwischen Glaube und Unglaube. Das heißt gar nicht, dass die Welt vorher konfliktfrei war. Ja, die hatte andere Sorgen und das war voller Gewalt und Mord und Totschlag. Aber das ist etwas Neues. Und da habe ich mich dann gefragt, was ist denn jetzt der religiöse Ernstfall? Und das ist im Alten Testament vollkommen eindeutig, das ist der Zorn Gottes. Also Gott stellt sich hervor im ersten Gebot, also ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus heraufgeführt wird. Und du sollst keine anderen Götter haben neben mir, sollst dir keine Bild machen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Elkanah, ja, ein eifersüchtiger Gott. Und die Eifersucht Gottes spielt eine ganz große Rolle, vor allen Dingen in dieser deuteronomistischen Tradition und bei den Propheten, etwa Hosea. Gleich mit dem Bundesschluss passiert auch schon der erste Ernstfall, und das ist die Geschichte vom goldenen Kalb. Diese Kapitel, die sich auf das Zeltheiligtum beziehen, die gliedern sich so, dass erstmal in 6, 7 Kapiteln Jahwe für Mose dieses Zeltheiligtum entwirft und beschreibt. Und dann, während Mose eben da, das ist sehr kompliziert, ich habe Ihnen ja gesagt, eine endlose Reihe von Einzelteilen, da verbringt Mose 40 Tage, um sich das anzuhören. Und das Volk unten wird ungeduldig, denkt, er kommt nicht wieder und bittet Aaron, nicht, sich ein goldenes Kalb zu machen, das vor ihnen herziehen soll, weil ihr Führer ja nun offenbar verschwunden ist. Und das ist ein eklatanter Bruch des Bundes. Und dann wissen Sie aber, kommt Mose, wird gleich von Gott heruntergeschickt vom Berg und lässt also als erstes mal 3000 Mann umbringen und als einen Sühneakt. Da haben wir diesen Zusammenhang schon eben von Ernstfall, Gotteszorn und religiösem Eifer. Also Mose eifert, die Leviten, ja, und Gott ist eifersüchtig. Dieser Zusammenhang tritt da zuerst hervor, und da gibt es so viele, viele Szenen in der Bibel, wo das immer wieder hervortritt. Und in dieser deuteronomistischen Tradition stellt ein gewisser Höhepunkt die sogenannte josianische Kultreform dar. Das kann ich jetzt auch nicht so ausführen, vielleicht können wir darauf im Gespräch zurückkommen. Jedenfalls unter Josia im Jahre 622 werden also alle sogenannten Höhenheiligtümer zerstört und die Priester vertrieben und umgebracht, und es ist eine ungeheure, wie ich das nenne, religiöse Säuberung. Und das brachte mich eben, weil es eine Säuberung ist, auf den Untertitel der puritanischen Verschärfung. Damit tue ich jetzt den englischen Puritanern furchtbar Unrecht. Hätte auch diesen Begriff nicht so nennen sollen, vielleicht die puristische Verschärfung. Aber jedenfalls haben wir es hier zum ersten Mal mit einer religiösen Säuberung zu tun, wie es nun in unserer Gegenwart vor allen Dingen die Wahhabiten, ja, die saudi-arabische Wahhabiya uns vorführt. Also diese Art von Gewalt, die auf Reinheit dringt. Ja, und dann etwas später, ich höre aber auch gleich auf, um nicht zu lang zu werden, kommt die Idee eines noch viel größeren Ernstfalls herauf. Und das ist die Idee des Weltgerichts. Also nicht nur des Weltendes, sondern vor allen Dingen des Weltgerichts. Das Weltgericht ist nah, ja. Mit dem Weltgericht verbindet sich ja auch die Vorstellung der Erlösung. aber eben auch die Vorstellung der Unterscheidung von Freund und Feind. Die Freunde auf die linke, die Feinde auf die rechte Seite. Oder umgekehrt, habt ihr jetzt vergessen, wie das bei Michelangelo ist oder Segantini. Also jedenfalls wird da unterschieden, scharf unterschieden. Und zwar im Zeichen des Ernstfalls, des Weltendes, des Weltgerichts. Und diese Idee kommt zum ersten Mal hervor in den Makkabäerbüchern, im Buch Daniel und in den Makkabäerbüchern. Und zwar in der Form, dass es ein Paradies gibt, in das man erlöst zum ewigen Leben berufen wird. Eine völlig neue, dem Alten Testament eigentlich fremde Vorstellung. Und dieser Zusammenhang eben von Erlösung, Paradies, aber auch Verdammnis, Heil und Verdammnis und eben Gottes Feinde und Gottes Freunde, der da zum ersten Mal aufscheint, spielt dann im Neuen Testament schon eine größere Rolle, nicht? Also Matthäus 26 oder die Offenbarung Johannes. Und dann, wenn Sie mal den Koran aufschlagen, gibt es kaum eine Sure, in der das nicht irgendwie präsent ist. Das scheint mir eine Dynamik, die dazu angetan ist, die Religion zu totalisieren, so wie es dann unter Judas Makkabäus, hat sich aber zum Glück da nicht durchgesetzt, aber so wie es etwa in den islamistischen Gottesstaaten versucht wird. Nun, ganz zum Schluss, also am Schluss meines Buches, das ja so ein bisschen düster ist, ja, da entwerfe ich nun, schreibe ich von Gegenmitteln dagegen. Und die gehen weit zurück in der Geschichte. Also das Gegenmittel für die puritanische Verschärfung und die religiöse Säuberung, das steht schon in der Mishnah, das ist also ein antiker jüdischer Text, sehr hohen kanonischen Ranges, in den Pirkei Avot, das ist ein Traktat, der nochmal in der Mishnah einen sehr hohen Rang genießt. Und da steht als eine Regel, nach der man leben soll, Torah im Derech Eretz. Das heißt, die Torah zusammen mit dem Weg des Landes. Und Weg des Landes heißt Bildung des Landes, Gesetz des Landes, und zwar des Gastlandes. Also Torah und griechische Bildung vertragen sich, schließen sich nicht aus. Das ist eine deutliche Gegenposition, ja, gegen diesen totalisierenden Monismus, also diese der deuteronomischen puritanischen Tradition. Und das Zweite, und dann natürlich die Jesusbewegung, die genau nach diesem Prinzip lebt, das ist ja noch früher als die Mishnah, wo Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Also der sein Reich Gottes, das nicht von dieser Welt ist, ja, das setzt er nicht an die Stelle des Römischen Reichs, sondern setzt er irgendwo daneben. Ja. Also zwei Welten. Ich nenne das mal Michel Foucault ein Heterotop. Ja. Die Religion ist ein Heterotop, ein Ort anderer Ordnung, und da gelten ganz andere Dinge. Das ist ja eine großartige Idee, und Sie merken gleich, was für eine ungeheure Befreiung da drin steckt. Und das andere Prinzip, das andere Gegenmittel, ist die Ringparabel. Das ist jetzt nicht nur Lessing, ja, ein Vater, drei Ringe, Sie kennen das ja, und es gibt drei Söhne, und das heißt, er hat eigentlich nur einen Ring, der echte Ring, ja, der vor Gott und Menschen wohlgefällig macht, wenn man den rechten Glauben ihn trägt, aber da er die drei Söhne gleich lieb hat, lässt er zwei Kopien anfertigen, sodass er selbst nicht mehr unterscheiden kann, welches jetzt der rechte ist. Und auf seinem Totenbett gibt er eben immer heimlich, ja, jedem Einzelnen, eben den Ring. Und sodass man also nicht weiß, welcher der echte ist. Und man nur im Tun, eben weil er ja vor Gott und Menschen angenehm macht, ja, im Tun erweisen kann, dass man im Besitz des Rechten ist. Und dieses Motiv, das hat Lessing von Boccaccio übernommen. Boccaccio hat es aus dem Novellino übernommen. Und sagen wir, eine ganz ähnliche Geschichte findet sich schon um 800. Und da geht es darum, also ein Gespräch zwischen dem Kalifen al-Mahdi und dem Patriarchen Timotheus. Der Kalif al-Mahdi sagt, welches ist die wahre Religion? Und der Patriarch Timotheus sagt, ja, also wir Menschen, wir sind wie Leute in einem dunklen Haus, in das jemand eine kostbare Perle geworfen hat. Und alle bücken sich danach und jeder glaubt, sie gefunden zu haben. Aber wer sie nun wirklich hat, das wird sich erst zeigen, wenn der Morgen kommt und es Licht wird. Und da sagt dann der Kalif, also die Besitzer der Perle sind in dieser Welt unbekannt. Und dann sagt aber der Patriarch Timotheus, nein, die sind zum Teil bekannt. Und zwar an ihren guten Werken. Also von Anfang an, ja, ist dieses Problem bewusst, dass man nicht auf die Wahrheit, auf den Besitz der Wahrheit pochen darf. Ja, die könnte ebenso gut auch in anderen Händen sein, sondern man muss sich darauf beschränken, das Gute zu tun. Also das ist diese ja von Lessing nun wunderbar ja, dramatisierte, praktische Wendung der Theologie oder die performative Wendung, wie ich das genannt habe. Also Gott ist nichts, was es gibt, sondern was sich ereignet, und zwar im rechten Tun. Die wahre Religion, die muss praktiziert werden. Und da kommt es eben auf ein Tun an, was gut ist und richtig ist, hilfreich, wohltätig, aber auch, würde ich sagen, schön. Also ich habe da in diesem Buch ja erwähnt, die Rolle der Musik etwa, die christliche Musik, die nun also... Das darf man ja objektiv sagen, nun eine Weltgeltung errungen hat, als schriftliche Schriftmusik, eine ungeheure Geschichte, die nun überall auf der Welt wird diese Musik gemacht und sie lässt sich aus der Welt gar nicht mehr wegdenken. Ja? Wer möchte in einer Welt leben ohne Bach und Händel, Haydn, Mozart, Beethoven und so weiter? Undenkbar, auch eine Welt ohne Kirchen, Kathedralen, aber auch eine Welt ohne Moscheen. Ja, also die Religionen bemühen sich ja um die Praktizierung von Schönheit. Und natürlich, viel wichtiger, Gerechtigkeit und Wohltätigkeit und so weiter anheimgestellt. Das sind alles, sagen wir mal, Gegenkräfte ja, zu dieser totalen Religion, die nun mit Gewalt ihren echten Ring durchsetzen will. Ja, ich mache hier mal Schluss und freue mich auf das Gespräch, in dem ja manches sich noch vertiefen lässt.